Wasser als Ware, was heißt das? Mehr Wertschätzung für Wasser oder Risiko für Grundversorgung und Qualität? Sven Giegold ist Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament und finanzpolitischer Sprecher. Und er ist erklärter Gegner von JEFTA in dieser Form. Mit ihm habe ich gesprochen und ihn gefragt, Österreich zum Beispiel verfügt über große Wassermengen. Für das Land wäre es doch gut, wenn seine Ware Wasser auch international bessere Preise erzielt. Und auch Deutschland hat generell Wasser im Überfluss. Jetzt könnte man doch argumentieren, dass mehr Wertschätzung von Wasser wünschenswert wäre, auch für die EU.
Ja, Sie haben Nerven. Also in großen Teilen Deutschlands haben wir derzeit eine Trockenheit und kann man nun wirklich nicht vom Wasser im Überfluss reden. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Der Punkt ist doch, Leitungswasser kann man nicht weltweit transportieren. Und deshalb gehört das Leitungswasser nicht in einen Handelsvertrag, sondern der zentrale Punkt ist, Leitungswasser und Grundwasser, das gehört den Menschen und den Regionen, in denen sie leben. Und die sollen selber regeln, wie das organisiert ist, die lokale Wasserversorgung und das Abwasser. Und dass Wasser und Abwasser überhaupt in dem Japan-Vertrag nun auftauchen, ist ein Verstoß gegen das europäische Subsidiaritätsprinzip.
Wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, da liegt die Wasserversorgung meist in den Händen von kommunalen Wasserwerken und Stadtwerken. Die würden doch durch private Konkurrenz Druck bekommen und für die Verbraucher könnte sich vielleicht was verbessern, zum Beispiel die Preise sinken. Wäre das nicht gut?
Also ehrlich gesagt, ich kenne fast nur Deutsche, die mit ihrer Wasserversorgung sehr zufrieden sind. Wir haben weltweit gesehen mit das beste Trinkwasser, wo Sie, wenn Sie in anderen Ländern viel unterwegs sind, wie ich, sehen Sie, sind Sie froh, wenn Sie wieder nach Deutschland kommen und das Wasser aus der Leitung bedenkenlos trinken können. Und von daher, aber mir geht es hier auch gar nicht darum, ob sich vielleicht das eine oder andere verbessern könnte, was in Deutschland sicherlich gar nicht notwendig ist, sondern es geht einfach darum, dass die EU ihr Vertrauen verspielt mit der Handelspolitik, wenn es sich in Bereiche einmischt, wo die Handelspolitik einfach nicht hingehört. Wir sind natürlich für offenere Grenzen, was die Zollsätze angeht, Zollabwicklungsverfahren, unnötige Bürokratie. All das gehört in Handelsverträge. Aber wenn es darum geht, welche Standards soziale und ökologische und demokratische Regeln setzen für Produkte und Dienstleistungen, das müssen die jeweiligen Regionen selber setzen können, außer in den Bereichen, wo wir starke weltweite Kooperation brauchen, wie Klimaschutz und dergleichen. Aber wenn man sich gegen diese Logik der lokalen und regionalen Selbstbestimmung wehrt, dann spielt man am Ende das Vertrauen in die Handelspolitik, die wir doch alle brauchen.
Der Schutz der Qualität von Wasser und die lückenlose Versorgung, das wäre ja die Aufgabe von Gesetzgebern. Wo sehen Sie denn dann noch die Gefahr, dass die Qualität und die Versorgung leiden könnten?
Nein, die Versorgung, natürlich, Gesetzgeber sind dafür verantwortlich. Im Übrigen genauso auch, wenn Ausschreibungsverfahren geöffnet würden. Aber Gesetzgebung gehorcht eben leider allzu oft nicht einfach nur dem, was der großen Mehrheit der Menschen nützt, sondern auch mächtigen Interessensgruppen. Und mächtige Interessensgruppen haben auch bei diesem Japan-Abkommen die Feder geführt, denn die Handelsliberalisierung, die darin vorgesehen ist, die ist mit Sanktionen durchsetzbar. Dafür gibt es auch einen eigenen Schiedsgerichtshof zwischen den Staaten. Dagegen um die sozialen und ökologischen Regeln, die in dem Vertrag stehen, die sind nicht einklagbar, sondern sind nur weiche, schöne Worte. Und deshalb ist das eigentlich ein Handelsvertrag, wie wir ihn heute im 21. Jahrhundert angesichts ökologischer und sozialer Probleme im Welthandel nicht mehr brauchen.
Bisher gibt es ja nur vereinzelt Proteste, zum Beispiel von Verdi-Chef Bzirske, der für die Stadtwerke Mitarbeiter zuständig ist, von Foodwatch, von einzelnen Abgeordneten. Aber wenn jetzt schon jetzt unterzeichnet wird, was können Leute wie Sie denn überhaupt noch gegen das Abkommen machen? Hätten Sie nicht viel früher laut sein müssen oder lauter?
Ich bin seit Jahren laut, was die europäische Handelspolitik angeht. Und da können wir Grünen uns wirklich nichts vorwerfen lassen. Wir haben auch im Bundestag die entsprechenden Debatten vorangetrieben. Nein, seit der TTIP-Diskussion ist ja die europäische Handelspolitik eine viel öffentlichere Geschichte gewesen. Nachdem TTIP ganz klar nun nicht kommt, ist es leiser geworden. Und jetzt mit dem Japan-Abkommen hat sich das verändert. Alleine auf der Kampagnenplattform Campact haben über 500.000 Menschen kritisch geäußert und unterschrieben gegen diesen einseitigen Vertrag. Und nicht nur Herr Bsirske hat sich geäußert, sondern der BDEW und die Allianz der Wasserwerke, also zwei große Lobbyorganisationen und Unternehmensverbände für die Wasserwirtschaft, die sich äußerst kritisch geäußert haben, vor allem, weil Schutzstandards, die im Kanada-Abkommen CETA noch enthalten waren, jetzt beim Japan-Abkommen fallen gelassen wurden.
Trotzdem, das Thema schwelt ja schon länger und über TTIP und CETA ist so viel mehr gesprochen worden. Wieso hört man über JEFTA so wenig?
Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe schon viele Pressemitteilungen dazu verschickt. Die sind nur sehr wenig aufgegriffen worden. Es gibt auch Themenkonjunkturen und leider hat das Interesse an der europäischen Handelspolitik abgenommen. Ich hoffe, dass sich das jetzt mit dem Japan-Abkommen wieder ändert. Denn immerhin ist das Japan-Abkommen das wirtschaftlich bedeutendste Handelsabkommen, das die Europäische Union jemals geschlossen hat. Denn mit Japan haben wir einen intensiven Handelsverkehr. Das ist auch gut so. Aber leider haben wir bisher keine verbindlichen sozial-ökologischen Standards für diesen Handel.